Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle kommt und auch noch nachkommt. Ich bitte mal alle, die über 1,80 sind, aufzustehen. Es geht hier nicht um Bloßstellung oder irgendwas. Okay, jetzt alle, die über 1,85 sind, dürfen stehen bleiben. Über 1,86? 1,87? 88? Okay, wie groß seid ihr beiden? 1,90? Okay, Thomas, du bist der Größte hier im Raum. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst dich hinsetzen. Ja, ein Applaus. Kannst du nichts für, hast du gut gemacht, ja. Wir wollen uns heute Morgen mit der Frage beschäftigen, wer ist der Größte? So, wir haben es einmal jetzt ganz einfach geklärt. Also entweder könnt ihr das jetzt mitnehmen oder wir versuchen auch einen geistlichen Aspekt dahinter zu sehen. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch einmal beten und ihr dürft sitzen bleiben. Ich mache das gerade. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir deinen Geist haben, Herr, dass du durch uns reden willst in all unserer Schwachheit, Herr. Und so bete ich, Herr, dass du jetzt dein Wort gebrauchst, um die Herzen zu berühren, dass die Menschen, dass kein einziger auf mich schaut, Herr. Mein Fleisch zittert, hat Angst, Herr, du bist es, der redet. Herr, und so gebrauch mich in meiner Schwachheit, gebrauch uns alle in unserer Schwachheit, Herr, dass wir auch hören. Gib uns Herzen, die hören, wie Jünger hören, Herr, dass wir bereit sind, noch umzusetzen, was wir hören. Halt uns den Spiegel vor durch dein Wort und mach deinen Namen groß. Amen. Wir haben gestern Fußball gespielt mit der Jugend, also nach der Jugendstunde. Und bei uns in der Jugend werde ich oft ausgelacht, dass ich so der Älteste, also ich bin so der alte Typ in der Runde. Und das ist eigentlich ein schlimmes Gefühl. Ich denke mir immer so, ich bin eigentlich noch relativ jung und scheinbar halte ich mich in den falschen Kreisen auf. Und zumindest haben wir halt gespielt und dann ist halt man hat diesen Wunsch, man will so ein bisschen zeigen, was man drauf hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann war ich halt so ein bisschen, da waren noch ein paar neue Leute da, die auch spielen konnten. Und ich muss mit Michael Isaac nach Hause fahren, der meinte, ich soll kommen. Und ich meinte, ich schieße noch schnell ein Tor, hab den Ball genommen und wollte so ein bisschen angeben. Wisst ihr, hab den Ball, wollte so ein paar Tricks machen. Es hat nichts geklappt und ich bin mit gesenktem Haupt nach Hause gefahren. Aber es war dieser Wunsch in mir drin, ich will zeigen, was ich kann, ich will zeigen, was in mir steckt und so ein bisschen, wisst ihr, so ein bisschen prahlen vor den Jugendlichen. Und eigentlich bin ich auch gut, gestern hat es noch nicht so geklappt. Nein, also darum geht es gar nicht. Aber es zeigt diesen Wunsch, den wir haben, wisst ihr, man will zeigen, was man drauf hat. Oder ein anderes Beispiel, in der Bibelschule hatte ich einen sehr guten Kumpel und wir wurden eigentlich schon am dritten Tag irgendwie als David und Jonathan bezeichnet, also wir waren direkt ziemlich close, also ziemlich eng befreundet. Und wir haben viel Tischtennis zusammen gespielt. Das haben wir unsere Lernpause. Wir haben gelernt und dann kurze Pause, Tischtennis gespielt. Und wir haben alles um Spaß gespielt, aber gemerkt, wenn es dann irgendwann knapp wurde, haben sich doch beide richtig angestrengt. Wissen, auf einmal wurden doch mal Bälle ein bisschen ekliger gespielt und es ging darum, sich doch ein bisschen darzustellen. Und es war wieder mein Ziel, in seinen Augen so als der krasseste Spieler zu sein einfach. Ne? Jetzt nichts Wildes, aber es war wieder so mein Herz. Und ich denke, das sind alles noch so sehr unwichtige Sachen eigentlich. Aber es gibt auch andere Beispiele. Zum Beispiel haben wir dann Klausuren geschrieben. Und ich meine, das waren nur Klausuren, das war jetzt nichts Geistliches, aber es ist ja eine Bibelschule und wenn ich dann eine schlechte Note schreibe, dann ist direkt dieser Druck, oh nein, ich bin ein schlechter Christ, wie auch immer. Vollkommen falsch, aber so ist mein Denken gewesen. Ne? Und dann kriege ich meine Klausur wieder, ich gehe ins Zimmer, ich sehe ihn da und ich freue mich so, keine Ahnung, war vielleicht eine 2 plus oder so, keine Ahnung. Und ich freue mich so richtig, dann kommt er um die Ecke und sagt, ja, ich habe eine 1 minus, was hast du? Und meine 2 plus, die eigentlich gut ist, war direkt, ist hier komplett durchgestrichen, es hat sich eine 6 angefühlt, weil er einen Punkt besser war als ich und es war direkt wieder so ein, oh Mann, was kannst du eigentlich? Ich habe mich direkt wieder angegriffen gefühlt und ich war nicht mal der Größte im Raum, so auf dieser Ebene. Und ich denke, wir haben alle unsere Beispiele im Leben, wo wir uns irgendwie darstellen wollen, wo es darum geht, zu zeigen, was wir drauf haben, genau, und unseren Vorteil auch irgendwie zu suchen, dass Leute halt denken, boah, ist der krass, boah, ist der groß, boah, ist der schlau, wie auch immer. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die kommt öfters vor, in Markus 9 zum Beispiel. Da lesen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern spazieren ist und irgendwann dreht er sich um und ich lese vor aus Markus 9, die Verse 33 und die folgenden. Dort steht, und er, also Jesus, kam nach Kapernaum. Und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, also die Jünger, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Also wir sehen diese Situation, die Jünger gehen mit Jesus und er merkt, die tuscheln die ganze Zeit hinten. Und ihr kennt das bestimmt auch, wenn man so im Kreis sitzt und Leute tuscheln, man hat direkt ein schlechtes Gefühl. Also entweder lästern die über mich oder die haben irgendwelche Geheimnisse oder sowas und am besten kichern die danach noch und man ist komplett verwirrt. Und Jesus merkt das und erwartet aber, bis sie zu Hause sind und dann fragt er sie, ja, worüber habt ihr denn geredet? Und in dem Moment haben sie sich richtig bloßgestellt gefühlt, weil sie haben gewusst, wenn wir jetzt sagen, worüber wir geredet haben, das wird er ganz und gar nicht gut finden. Aber er hat es dann doch gewusst. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie er das rausgefunden hat. Und dann ist interessant, was er sagt. Dann lesen wir: Und er setzte sich und rief die 12 dazu und er sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und dann geht es weiter, dass er ein Kind dazu holt und sagt, ihr sollt werden wie die Kinder und ähnliches. Aber es ist echt wie so, wisst ihr, wie so eine Henne, die ihre Küken sammelt. Na, kommt mal kurz alle her, meine Kinder, setzt euch dazu. Und dann sagt er, wenn ihr wirklich der Größte sein wollt, ihr seid alle so am Verhandeln, also wirklich am Verhandeln, die haben darum gerungen, die haben wirklich diskutiert. Ich bin der Größte, weil schau mal, weiß nicht, kommt vielleicht Petrus an, ich bin auf dem Wasser gegangen, was hast du gemacht? Oder dann kam Johannes an, ja, ich lag immer an der Brust von Jesus, ich hab's irgendwie, also ich bin der Größte. Und jeder hat so seine Argumente reingeschmissen, wisst ihr, jeder hat so ein bisschen halt geprotzt, so, ne? Und Jesus sagt, wenn du wirklich der Größte sein willst, dann ist der Weg genau andersrum. Wir werden nicht groß, indem wir uns darstellen, indem wir Argumente reinbringen und zeigen, wie krass wir sind, sondern wenn du der Größte sein willst, dann sollst du der Letzte sein und der Diener von allen anderen. Und es gibt eine andere Stelle, wo Jesus die gleichen Worte benutzt und er sagt, in der Welt ist es so da draußen, die ganzen Herrscher herrschen von oben, sie gebrauchen ihre Gewalt, ihre Macht, die sie haben und herrschen auf die Leute da unten. Aber bei euch soll es nicht so sein, ihr sollt eure weltliche Prägung, euch Macht zu erkämpfen, sollt ihr ablegen und ganz anders denken. Und da möchte ich vorlesen aus Philipper 2, ab Vers 5. Das ist das, ich finde, einer der schönsten Bibelstellen überhaupt. Dort steht, denn ihr sollt so gesinnt sein, also ihr sollt so denken, euer ganzes Denken soll so sein, wie es Christus Jesus auch war. Also euer Denken sei so wie das Denken von Jesus. Er, als er in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und dann geht es weiter, es steht, dass Gott ihn dafür erhöht hat. Und das ist eigentlich, was wir letzte Woche an Karfreitag gefeiert haben oder woran wir gedacht haben, woran wir hoffentlich jeden Tag denken, aber Jesus, der Gott war, hat es nicht festgehalten, mit seiner ganzen Kraft Gott zu bleiben. Also Gott ist ja, wenn wir vom Größten reden, müssen wir eigentlich von Gott reden. Und Jesus war dieser Größte, aber er hat es nicht festgehalten, als ob das so alles wäre, wisst ihr, wie ein Raub, als ob er irgendwo reinläuft in eine Bank, keine Ahnung, er schnappt sich Geld und rennt weg und wenn die Polizei kommt, dann wisst ihr mit aller Kraft, er will das ja nicht hergeben. Sondern Jesus war bereit, loszulassen und sich zu erniedrigen. Und er wurde nicht nur Mensch, sondern er wurde sogar der Knecht von den Menschen. Also er wurde nicht nur tief, sondern er war der Allertiefste von den Tiefen. Und er war nicht nur der Knecht, sondern er war sogar bereit, sogar sein Leben hinzugeben und am Kreuz zu sterben, was wir ja an Karfreitag gedacht haben, woran wir gedacht haben. Wir lesen auch an einer anderen Stelle, da sagt Jesus selbst, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden. Man erwartet ja nicht, wenn ein König kommt, ne, dass Menschen kommen und sie dienen ihnen. Das war ja auch, als Jesus in Jerusalem einzog, die ganzen Leute warfen ihre Palmzweige auf die Straße, ihre Mäntel, sie haben ihn als König gefeiert. Aber Jesus hat gesagt selbst, er ist nicht gekommen, um sowas zu bekommen, so von wegen, ne, so zu prahlen, wie groß ich bin, seine Tricks auf dem Fußballfeld zu zeigen oder wie auch immer, seine guten Noten zu zeigen, sondern er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also genau das Gegenteil von dem, was wir Menschen in unserer Prägung drin haben. Wir werden ja von klein auf vielleicht nicht bewusst erzogen, aber durch Konkurrenzkampf und durch das Notensystem in der Schule und so alles, werden wir so gepolt, uns anzustrengen, um gute Noten zu kriegen, die Besten zu sein, weil die Leute, die am schlauesten sind, kriegen am meisten Geld, die haben am meisten Ansehen und so weiter. Und das ist unser Denken. Aber Jesus stellt unser ganzes Denken auf den Kopf und er sagt, ihr sollt anders sein, ihr sollt der Diener von allen anderen Menschen sein. Jetzt das Problem, vielleicht denkt ihr euch jetzt, gut, weiß ich, ist gar nicht so leicht. Und da gebe ich euch vollkommen recht, weil unser Herz ist noch so anders gepolt. Seit dem Sündenfall sind wir Menschen darauf aus, unseren eigenen Vorteil zu suchen. Adam und Eva hätten damals einfach Gott vertrauen können und hätten sagen können, gut Gott, wir bestimmen nicht über unser Leben selbst, wir entscheiden nicht selbst, sondern wir wollen auf dich hören. Aber sie sind dieser Versuchung erlegen und wollten selber Gott sein. Sie wollten selber bestimmen, was in ihr Leben passiert, sie wollten selber entscheiden, sie wollten selber Gott sein quasi. Und seitdem ist dieser Abwärtstrend, dass wir alle Menschen so gepolt sind. In unserem Leben dreht sich eigentlich alles um sich selbst. Also so hart es klingt, ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir oft nicht wahrhaben wollen. Aber wenn ich ehrlich bin, weiß nicht, das beste Beispiel ist eigentlich, wenn ich ein Foto mache von mir und meinen Freunden, so ein Selfie zum Beispiel, die erste Person, auf die ich drauf gucke, bin ich selbst. Und wenn ich selbst gut aussehe, dann ist das Foto gut. Wisst ihr, alle anderen können auch so schrecklich gucken. Das ist mir in dem Moment eigentlich relativ egal. Solange ich gut aussehe, perfekt, das Foto poste ich auf Instagram oder wo auch immer. Oder genau andersrum, alle können perfekt aussehen. Wisst ihr, das perfekte Lächeln, das Licht kann gut aussehen. Wenn ich irgendwie komisch gucke und eine Grimasse schneide oder wie auch immer, wenn das Foto hochgeladen wird, ich werde ausrasten, wisst ihr. Ich werde das Foto melden, ich werde keine Ahnung, was alles machen. Und allein das zeigt ja schon, wisst ihr, ich will selbst dastehen, ich will selbst der Größte sein. Und ich denke, der Gedanke ist klar. Aber ich will euch heute Morgen einladen, in all euren Beziehungen, wo ihr unterwegs seid, sei es in der Ehe, sei es auf der Arbeit, in der Schule, auch hier in der Gemeinde, sucht nicht euren eigenen Vorteil, sondern sucht das Wohl des anderen und seid so gesinnt, wie Christus es auch war. Und ich habe keinen spezifischen Predigttext, den ich heute auslege, sondern ich schnappe mir so verschiedene Stellen raus. Und meine nächste Stelle ist eigentlich der gesamte Petrusbrief und ich möchte ihn kurz vorlesen. Nein, Spaß, ich nehme nur einzelne Verse raus, das wäre zu viel. Im Petrusbrief geht es darum, da sind Christen und Petrus bezeichnet sie als Fremdlinge in dieser Welt. Denk mal, eine komische Bezeichnung, ne? Warum schreibt er nicht meine lieben Brüder, wie Paulus es schreibt, sondern er schreibt, ihr Fremdlinge. Und der ganze Brief geht darum, da sind Christen, die in ganz Rom verteilt sind, in der ganzen Provinz Rom oder im ganzen Staat. Und so langsam kippt das politische Klima im Land. Die Christen werden langsam nicht mehr akzeptiert, sondern sie werden sogar verfolgt. Und das ganze Klima ändert sich in eine antichristliche Kultur rein. Die Menschen wollen das Christentum nicht mehr wahrhaben. Die Menschen stellen sich gegen das Christentum. Die Christen werden verfolgt so langsam. Und der Druck steigt einfach. Und die Christen können ihren Glauben nicht mehr frei ausleben. Und jetzt schreibt Petrus an diese Christen. Und man könnte jetzt meinen, er sagt sowas wie, seid mutig, haltet am Herrn fest. Das schreibt er auch, aber das ist nicht sein Fokus. Oder er könnte sagen, zieht euch zurück, flieht aus dem Land, gründet eure eigene christliche Kolonie, keine Ahnung, redet nur noch Plattdeutsch und alles ist perfekt, so könnte man meinen. Aber er sagt, nein, bleibt da, wo ihr seid, aber lebt heilig, so wie Gott heilig ist. Es ist so die ganze Begründung, er schreibt in 1, Vers 16, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also es ist ein Zitat, wo Gott das sagt. Und dann führt er aus, wie unser Leben als Christen aussehen soll, in einem Kontext, der komplett unchristlich ist. Er fängt an zum Beispiel, dass er sagt, ihr seid in einem antichristlichen Staat, wo die Gebote gegen euch sind, wo ihr euren Glauben nicht ausleben dürft. Und trotzdem ordnet euch dieser menschlichen Ordnung unter. Gehorcht den Statthaltern, ehrt den König, fürchtet die Leute und erweist jedermann Achtung. Also er sagt, der Staat ist zwar gegen euch und eigentlich müsste man meinen, gut, jetzt entweder hebt eure Schwerter empor oder zieht weg oder wie auch immer. Aber nein, er sagt, bleibt da und ordnet euch unter, soweit es halt möglich ist. Wenn es jetzt gottlos wird, dann lasst es natürlich sein. Dann geht er weiter und er sagt, bei euch auf der Arbeit, wenn ihr Knechte seid, damals war es hier ganz normal, die Angestellten waren Knechte, und ihr habt einen Herrn, also einen Vorgesetzten, der komplett böse ist, der nicht freundlich ist, sondern sehr verkehrt, so schreibt er, dann ordnet euch diesem Herrn unter. Also nicht wieder von wegen, lästert hinten herum und versucht irgendwie, keine Ahnung, in den Posten irgendwie streitig zu machen, dass ihr selber an diesen Posten kommt, sondern ordnet euch unter, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Also sogar, wenn auf der Arbeit zum Beispiel dein Chef oder in der Schule dein Lehrer oder weiß nicht, wo immer du unterwegs bist, wenn dein Vorgesetzter, wer auch immer das ist, die Person, die dir etwas zu sagen hat, dein Jugendleiter zum Beispiel, könnte ich auch gut merken, wenn er noch so verkehrt ist, ordnet euch ihm unter und horcht auf ihn. Seid bereit, legt euren Stolz beiseite, denkt so, wie Jesus es tat und lebt heilig, indem ihr euch unterordnet. Und dann kommt sogar die Begründung, denn das Gleiche hat Jesus getan und er hat uns ein Vorbild darin hinterlassen. Derjenige, der ohne Schuld war, musste leiden. Derjenige, der nichts verkehrt gemacht hat, wurde so unfair behandelt. Also wenn es einen Menschen gegeben hat in der ganzen Menschheitsgeschichte, der unfair behandelt worden ist, dann war es Jesus selbst und kein anderer, auch nur im Vergleich dazu. Und dann geht er weiter und er sagt, Jesus war wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er hat seinen Mund nicht aufgetan. Er war bereit, dieses ganze Elend auf sich zu ertragen. Er war bereit, sich Gottes Willen unterzuordnen, obwohl er dadurch jeglichen Vorteil von sich selbst einfach hingeben musste. Und dann geht es weiter, dann redet Petrus darüber, wie er spricht von Frauen, die ungläubige Männer haben. Fand ich interessant, dass es solche Bibelstellen in der Bibel gibt. Und er sagt, auch ihr Frauen sollt euch euren ungläubigen Männern unterordnen. Denkt man auch so, wie komisch so, ne? Aber damit, wenn auch einige dem Wort nicht glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden. Also ist eine Frau, vielleicht war nicht verheiratet, ich kenne jetzt den Hintergrund nicht. Und vielleicht hat sie geklagt, mein Mann ist ungläubig, er behandelt mich blöd, wie auch immer. Und Petrus sagt, ja, das ist nicht gut, wir wollen die Person gewinnen, aber der Weg dazu ist, dass du dich unterordnest, deinen Platz einnimmst, deinem Mann gehorchst, ihm so Ehre bringst und vielleicht wird er durch diesen Wandel gewonnen werden, wenn er auch nicht bereit ist, auf das Evangelium an sich zu hören. weil er merken wird, dass dein Geist ein anderer ist, dass du verändert worden bist und dein Leben wird lauter sprechen als deine Taten und er wird dem einfach nicht widersprechen können. Und dann andersrum sagt er auch, ihr Männer sollt aber auch gleichermaßen auch auf eure Frauen achten, ihr sollt sie schätzen, ehren, mit Respekt begegnen. Und genau, nachher geht es weiter mit Gemeindekontext, ich fasse das jetzt mal ganz kurz. Da geht es auch darum, wir sollen uns den Ältesten unterordnen. Wir haben eine Leitung bei uns in der Gemeinde und unsere Aufgabe als, ich sag mal, normal sterbliche Gemeindemitglieder ist es, dass wir unsere Ältesten ehren, indem wir ihnen gehorchen. Auch hier ist wieder, auch wenn du es vielleicht besser weißt als unsere Ältesten, dann geht es nicht darum, irgendwie den Posten streitig zu machen und von wegen aufzustehen und zu sagen, weiß nicht, er hat immer Unrecht oder es gefällt mir nicht, sondern ehre deinen Ältesten, indem du dich unterordnest und selber den besseren Weg gehst. Und andersrum sollen auch die Ältesten als gute Vorbilder vorangehen. Und Petrus schreibt, sie sollen nicht nach schändlichem Gewinn streben, also nicht nach dem eigenen Vorteil suchen, von wegen, ich bin jetzt Ältester, ich kann mich ein bisschen profilieren, ein bisschen angeben. Nein, sondern sei so wie Christus, gib dich hin für deine Schafe und das ist der Weg, den wir gehen sollen. Und ich denke, der Gedanke wird klar. Ne? Unser Weg ist es, nicht wie in der Welt, dass wir uns irgendwie zeigen, dass wir zeigen, wie groß wir sind, dass wir auf Fußballplätze gehen und den Jugendlichen beweisen, wie gut wir sind, sondern dass wir dahin gehen, um ein Diener zu sein von allen anderen und so werden wir wahre Größe erlangen. Und ich möchte in diesem Kontext noch eine sehr kritische Bibelstelle vorlesen oder zumindest darauf eingehen. Und zwar kennt ihr bestimmt auch alle diese typische Haustafel, wird sie genannt in Epheser 5. Das ist so die beliebteste oder unbeliebteste Textstelle bei Predigten. Da geht Paulus darauf ein, dass er auch sagt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Oder danach sagt er, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Oder nachher sagt er auch, ihr Knechte gehorcht euren leiblichen Herren, also euren Vorgesetzten, genau, mit ganz viel Furcht. Man hat diese Stellen und man denkt, das ist ja irgendwie unfair. Paulus stellt hier irgendwie Hierarchien her und er sagt, das ist ja, also es gibt eine gewisse Ordnung, ne? Die Frau soll das und das tun und das Kind soll das und das tun, der Angestellte soll das und das tun. Und man könnte schnell meinen, das wird auch oft gesagt, dass Paulus hier, weiß nicht, sehr traditionell oder sehr, er ist überhaupt nicht modern, er ist eigentlich voll gegen die Zeit. Aber ich glaube, was oft falsch verstanden wird, ist, dass Paulus direkt im Vers vorher, 5 Vers 21, sagt er, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Also Paulus beschreibt gerade eigentlich in dem Kontext, wie können wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Er schreibt, wie sieht ein Christus wohlgefälliges Leben aus? Und dann sagt er verschiedene Dinge, wie von wegen, redet mit Psalmen zueinander, also bringt Gottes Wort in eure Mitte, singt und spielt den Herrn in eurem Herzen, also macht Lobpreis mit eurem ganzen Herzen, dankt Gott alle Zeit. Und der vierte Punkt ist, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und jetzt fängt er an, jetzt kommt die Passage, die ich gerade vorgelesen habe, dass er verschiedene Beispiele gibt, wie sieht das ganz konkret aus. Und dann gibt es diese Stellen, wo es heißt, ihr Frauen ordnet euch unter oder ihr Kinder seid gehorsam oder ihr Knechte Gott gehorcht euren Herren. Aber dann heißt es genauso im gleichen Abschnitt, ebenso, also genauso mit dem gleichen Herzen, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und er hat sein ganzes Leben für sie hingegeben. Oder ihr Eltern, missbraucht eure Position nicht und reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Oder ihr Herren, tut das genauso wie die Knechte und lebt verantwortungsbewusst in der Furcht des Herrn. Und er sagt eigentlich, es ist ein ständiges Unterordnen. Es gibt gewisse Hierarchien bei Paulus und ich glaube, die gibt es auch. Ich bin auch der Überzeugung. Aber er sagt nicht, nur weil du irgendwie über der anderen Person stehst, bist du irgendwie besser, bist du der Größere, sondern trotzdem ist es deine Aufgabe, dich unterzuordnen und das Wohl des anderen zu suchen und ihm zu dienen. Deswegen eigentlich Autoritäten, die wir haben, sind Chancen und keine Gefahren. Heutzutage, wir sind ja in einer Gesellschaft, gerade wie Jüngeren, wo uns eigentlich täglich eingeprügelt wird, es darf keine Hierarchien geben, es muss alles, wisst ihr, möglichst transparent und flach sein. Ich denke, Hierarchien haben gewisse Gefahren. Wenn Autoritäten da sind, wie Jesus auch sagt, die ihre Position missbrauchen, können sie viel Leid auslösen, keine Frage. Aber wenn wir Leiter haben, wo wir wissen, die geben ihr Leben für uns hin, die sind wirklich die Suche nach meinem Wohl, dann wird es das Schönste für mich sein, zu wissen, gut, diesen Leuten ordne ich mich sehr gerne unter. Wenn ich weiß, unsere Ältesten zum Beispiel, die suchen wirklich nach meinem Wohl als Gemeindemitglied, dann ist es doch wohl das Mindeste, was ich tun kann, dass ich ihnen unterordne und einfach ihnen gehorche und so Ehre entgegenbringe. Und das ist eigentlich der ganze Gedanke, den ich heute Morgen weitergeben will. In der Welt haben wir dieses, wir wollen der Größte sein, indem wir uns beweisen, indem wir unsere Stärken zeigen, indem wir unseren Vorteil suchen, indem wir unser eigenes Wohl suchen. Aber Jesus sagt, bei euch soll es ganz anders sein. Euer Weg nach oben ist nicht, indem ihr euch nach oben arbeitet, sondern euer Weg nach oben ist der, dass ihr der Diener von allen anderen werdet, dass ihr das Wohl des anderen sucht, dass ihr genau wie Christus bereit seid, alles hinzugeben, euer Leben hinzugeben, auch wenn es euch irgendwie Kosten, wenn es Kosten mit sich bringt, und eurem Nächsten ein Diener zu sein. Und ich glaube, das wird dann wie eine Aufwärtsspirale sein. Wenn ich zum Beispiel meiner Frau diene, wird sie merken, wie schön das ist, und sie wird auch anfangen, mir zu dienen. Und dann werde ich noch viel lieber, wisst ihr, wenn sie mir dient, werde ich auch viel lieber ihr wieder dienen. Und es ist eigentlich wie ein, das Gegenteil von Teufelskreis, Gotteskreis, gibt es sowas? Ihr wisst, was ich meine. Es ist ein ständiges Auf, man pusht sich gegenseitig nach oben. Und das Gleiche gilt in der Gemeinde, das Gleiche gilt in der Ehe, das gilt bei der Kindererziehung, das gilt auf der Arbeit, überall, wo wir sind. Wir wollen einen Unterschied machen, indem wir anders sind als die Welt, indem wir nicht selbst irgendwie den Vorteil suchen, sondern indem wir uns hingeben. Und dann möchte ich noch ein kurzes, aber sehr stumpfes Beispiel erzählen. Meine Frau und ich spielen seit ein paar Wochen gerne Skippo. Also ich weiß nicht, es ist ein Kartenspiel, es geht gar nicht um das Spiel an sich. Und wir haben gemerkt, am Anfang haben wir doch sehr, sehr ernst gespielt. Wisst ihr, ich habe dann schon mal gezeigt, wie gut ich bin, und sie hat es auch gezeigt. Und ich weiß gar nicht, wer hat öfters gewonnen. Sie behauptet, dass sie selbst die Bessere war. Darum geht es gar nicht. Es ging zumindest darum, wir haben dieses Spiel gespielt und ich habe mich wirklich angestrengt und ich war relativ neu in dem Spiel, ich kannte das vorher nicht. Und irgendwann hatte ich den Bogen raus und ich habe gemerkt, da hatte ich ab und zu so Serien, wo ich oft gewonnen habe, das kam mal vor, aber ich habe mich danach immer sehr blöd gefühlt. Wisst ihr, es war nicht, dass ich danach aus dem Zimmer rausgegangen bin und war so, yay, yeah, ich habe gerade Skippo gegen meine Frau 3 Runden gewonnen, der Tag ist, wisst ihr, oh, was für ein herrlicher Tag. Sondern ich bin rausgegangen und ich habe mich oft innerlich richtig leer gefühlt. Das war irgendwie, das hat sich nicht richtig angefühlt. Nicht, dass ich gewonnen habe, aber mein Herz dahinter war sehr egoistisch, wisst ihr. Mir ging es einfach nur darum, meine Frau in diesem Rahmen zu zerstören, ihre Grenzen aufzuzeigen und zu zeigen, wie gut ich bin. Und irgendwie haben wir das gemerkt. Ich weiß gar nicht, wir haben gestern überlegt, wir wussten gar nicht mehr, wie das bei uns reinkam. Und wir haben angefangen, unsere Spielart zu ändern. Wir wollen trotzdem noch gewinnen, aber wir tun es auf eine Art und Weise, dass wir versuchen, auch durch das Kartenlegen zum Beispiel, meinen Partner oder Gegenüber irgendwie zu dienen. Wisst ihr, ich kann zwischen, das Spiel läuft so ab, ich muss gewisse Karten legen und entweder kann ich Karten so legen, dass sie dadurch zugebaut wird, oder ich lege Karten so, dass sie dadurch irgendwie weiterspielen kann. Und das ist jetzt einfach ganz stumpf, aber wir haben einfach angefangen so zu spielen, dass ich Karten so lege, dass sie darauf aufbauen kann. Ich versuche trotzdem zu gewinnen, ich spiele so gut, wie ich kann, wisst ihr. Aber meine Art zu denken ändert sich, dass ich nicht mehr versuche, sie zu zerstören, sondern dass ich versuche, sie aufzubauen. Und seitdem macht es viel mehr Spaß. Also ich verliere sogar jetzt teilweise und habe trotzdem nachher mehr Freude daran, als vorher bei den ganzen Siegen, die ich gehabt habe. Und wenn wir es schaffen, diesen Gedanken in unser ganzes Leben zu übertragen, wisst ihr, sogar auf der Arbeit, ich kann meinem Chef gehorchen, ich kann ihm zeigen, wie gut ich bin. Aber sogar wenn ich es mit einem ehrlichen Herzen tue und einfach sage, gut, ich will dir dienen, ganz bewusst, weil Jesus das auch getan hat, dann kann er mich noch so unfair behandeln. Der Lehrer kann mir eine 5 geben, mündlich, obwohl ich mich eigentlich angestrengt habe. Es ist mir egal, weil ich weiß, ich habe aufrichtig gehandelt, ich habe wie Jesus gehandelt und ich orientiere mich an seinem Vorbild. Und genau daran will ich mir genügen lassen. Genau, soweit zum Wort. Ich möchte gerne noch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, dieses Wort ist eigentlich so einfach. Es ist eigentlich nur dieser Gedanke, dass wir, dass wir der Diener von allen anderen sein wollen, dass wir so denken und handeln wollen, wie du es getan hast, Herr, um ein Licht in dieser Welt zu sein, Herr, aber auch einfach, um dir nachzuahmen. Herr, aber unser Herz widerstrebt dagegen, Herr. Unser Herz ist so oft egoistisch und auf uns selbst, ja, einfach gerichtet. Und so bete ich, dass du unser Herzen veränderst, Herr, dass wir diesen Blick bekommen, genau wie du, dass wir nicht mehr versuchen, uns selbst darzustellen, selbst der Größte zu sein, sondern dass wir bereit sind, uns selbst hinzugeben, Herr, für unsere Ehepartner, für unsere Vorgesetzten, Herr, für unsere Kinder oder für unsere Eltern, für unsere Ältesten, Herr. Und in egal welchen menschlichen Beziehungen wir stehen, Herr, es soll nicht mehr darum gehen, dass wir unseren Vorteil suchen, Herr, sondern dass wir geben, anstatt zu nehmen, Herr. Und so bete ich ganz konkret für die nächste Woche, dass du uns Gelegenheiten gibst, wo wir uns bewusst unterordnen können, Herr, wo wir uns bewusst so hinstellen können, wie du es getan hast, indem wir auf unsere Knie geben, den anderen einfach dienen. Herr, dass auch dann wirklich Menschen gewonnen werden, dass sie sehen, dass unser Wandel anders ist, dass unsere Worte so laut schreien, Herr, dass unsere Taten, meine ich, so laut schreien, dass sie so von deiner Liebe wirklich erfüllt sind, Herr, dass Menschen ins Nachdenken kommen, dass wir in Gespräche kommen und dass wir darüber einfach erzählen können, wie du unser Leben verändert hast, dass es uns gar nicht mehr darum geht, uns selbst darzustellen, sondern dem anderen zu dienen. Ich danke dir, dass du uns die Kraft durch deinen Heiligen Geist gibst, Herr. Und ich bete, Herr, dass wir einfach lernen, ja, in ihm zu leben und uns von ihm leiten zu lassen. Amen.